Bevor ich mit der heutigen Folge anfange, möchte ich gerne noch eine Sache loswerden. Unsere Fotogemeinschaft, also all die, die wir uns täglich oder zumindest ziemlich häufig mit dem Thema Fotografie beschäftigen, die wir es lieben, mit der Kamera umherzuziehen, unsere Wochenenden damit füllen oder unsere Freizeit neben dem Job, diese Fotogemeinschaft ist im November kleiner geworden. Melanie, die ihr vielleicht auch als Fotokaotin von Twitter oder von ihrem Blog kennt, Melanie ist im Alter von 25 Jahren im November verstorben. Mir ist das sehr nahe gegangen, obwohl ich Melanie nur über Twitter und von gelegentlichen Stippvisiten in ihrem Blog kannte. Aber ich weiß halt aus eigener Erfahrung, wie es ist, jemand sehr jung und viel zu früh zu verlieren. Ich habe mitbekommen, dass das Mitgefühl auf Twitter, in den Blogs riesig war. Und ja, das hat mich alles in allem sehr, sehr bewegt. Und deshalb möchte ich all denen, die Melanie im Gegensatz zu mir persönlich gekannt haben und sie geliebt haben, mein Mitgefühl aussprechen. Nach all dem, was ich auf Twitter gelesen habe, was ich in den Blogs gelesen habe, war Melanie jemand, der sich extrem engagiert hat für das Thema Fotografie. Es gibt Leute, die gesagt haben, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich jetzt nicht fotografieren. Oder Melanie hat mir Dodge and Burn beigebracht. Sie hat sich sehr, sehr hineingehängt. Es hat ihr unglaublich viel bedeutet. Und so denke ich irgendwie, dass es in ihrem Sinne wäre, wenn wir beim nächsten Mal rausgehen, wieder die Kamera zücken und das tun, was sie jetzt nicht mehr tun kann, dass wir vielleicht das ein oder andere Bild für sie mitschießen. Also falls ihr demnächst rausgeht auf Fotopirsch oder vielleicht für einen eisernen Fotografen, macht ein, zwei Bilder für sie mit. Ich denke, das hätte sie gemocht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Motivklingel, die technische Einrichtung an fotografischen Apparaten, die es Laien ermöglicht bzw. erleichtert, ansprechende Fotografien anzufertigen. Die Motivklingel weist durch ein akustisches Signal darauf hin, dass sich ein geeignetes Motiv im Sucher befindet. Der unbedarfte Fotograf muss nur noch den Auslöser betätigen. Die Motivklingel wird häufig als zwangsläufige Weiterentwicklung postuliert, um Belichtungs- und Programmautomatiken moderner Kameras zu karikieren.
Leider ist Folge 38 jetzt ja schon, ich glaube, 2 Monate oder auf jeden Fall ein bisschen länger her. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran, dass ich euch gebeten hatte, mir Wikipedia-Einträge zum Begriff Motivklingel zu dichten und in den Kommentaren abzulegen. Wie immer war auf euch Verlass und es sind viele interessante und auch witzige Beschreibungen eingetrudelt. Und wer nochmal in Ruhe nachlesen möchte, was man alles unter einer Motivklingel verstehen kann, dann surft doch mal auf www.monismotivklingel.de und da in den Kommentaren zur Folge 38 Schräglage. Da könnt ihr die Beiträge, die Erklärungen in den Kommentaren nachlesen. Und die einigermaßen unabhängige Jury, also ich, hat 3 Gewinner ausgewählt. Je einen in Kathmandu handgestickten Motivklingelaufnäher bekommen dort Matchbox, Pauline und Montuashana. Ja, ihr Lieben, lasst mir doch mal per Mail an moni@monismotivklingel eure Postadresse zukommen und dann schicke ich euch die Aufkleber zu.
Motivklingel. Eine Funktion, die Anwendung in Point-and-Shoot-Kameras findet. Sie dient der akustischen Erinnerung des unbedarften Knipsers, sobald ein künstlerisch herausforderndes Motiv vor der Linse auftaucht. Ziel ist es, über verschiedene Level und Kreativideen den fotografischen Blick zu schulen.
Nun kommen wir aber mal zum Thema der heutigen Folge. Wie so häufig bin ich quasi halb zufällig drüber gestolpert, was das Thema einer neuen Motivklingel sein könnte. Und zwar beim Lesen meiner Feeds im RSS-Reader. Das sind in der Regel Blogs zu verschiedenen Themen, die mich interessieren. Und wie es der Zufall so will, bin ich über einen Blogbeitrag von Chris, meiner besseren Hälfte, gestolpert, der mich so ein bisschen hat ins Grübeln kommen lassen. Der Beitrag heißt The Invisible Camera und ist auf dem Blog von Chris erschienen. Ich werde das entsprechend verlinken, für die es interessiert. Der Blogbeitrag ist natürlich in englischer Sprache, weil Chris ausschließlich Englisch bloggt oder überwiegend Englisch. Und er zitiert hier den Forenpost eines Fotografen, der ungefähr Folgendes erzählt. Hier kommt jetzt meine rohe deutsche Übersetzung dazu. Seit meiner frühen Kindheit schieße ich Fotos. Seit nun ungefähr 5 Jahren arbeite ich außerdem beruflich als Fotograf. Und plötzlich macht sich meine Kamera unsichtbar. Was ich meine ist, während ich arbeite, kann ich schon in Gedanken sehen, welche Ausschnitte unter den gegebenen Bedingungen funktionieren werden. Ich kann mir Belichtung, Komposition, Perspektive, Kontrast und all diese Dinge vorstellen, ohne meine Kamera vors Gesicht zu halten. Ich führe das auf die jahrelange Übung mit meiner Kleinbildkamera zurück. Und nun denke ich nicht mehr über meine Kamera nach. Ich stelle sie ein und ich fotografiere. Ich schaue auf eine Szene, in meinem Kopf sehe ich das fertige Bild und dann fange ich es mit der Kamera nur noch ein. Ab und zu werfe ich noch mal einen Blick auf das Histogramm, wenn ich wirklich sicher gehen will, ob die Belichtung stimmt. Aber es gibt kein stundenlanges Checken des Displays mehr, was mich lange Jahre so langsam gemacht hat. Bin ich verrückt? Mein erster Reflex, als ich den Beitrag gelesen habe, war, nee, verrückt bist du nicht, du bist eigentlich zu beneiden. Weil ich meine, schließlich ist das, was dem da passiert, ist doch der Wunschtraum von jedem, der sich mit Fotografie beschäftigt, oder? Also ich meine, egal ob man den jetzt Knipser, ambitionierten Amateur oder ja, wie auch immer man ihn nennen mag, oder auch Profi, da möchte doch eigentlich jeder mal hin. Das Gefühl, dass eigentlich die Kamera nur noch sowas wie der verlängerte Arm oder das zusätzliche Auge oder wie auch immer man das nennen will, dass es die Kamera eigentlich nebensächlich wird. Und ganz selten, also ganz manchmal passiert mir das auch, besonders wenn ich auf Reisen bin, zum Beispiel auf dem Everest Track oder so, und ich eigentlich jeden Tag mit der Kamera rumziehe, also morgens zur Kamera greife, wenn ich zum Frühstück gehe und die abends neben mir ablege, wenn ich schlafen gehe. Und ich finde das ein super, 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 super tolles Gefühl, wenn ich genau weiß, das Bild, das habe ich im Kasten, da muss ich gar nicht nachschauen, das ist mein Shot des Tages, mein Ergebnis, auf das ich stolz bin. Und besonders toll, wenn ich dann auch genau weiß, wie das Bild dann rauskommt, nachdem ich es bearbeitet habe. Also im Grunde schon, ich weiß schon, ich habe das fertige Bild schon im Kopf in dem Moment, wo ich es mache. Das sind echt so die Momente, das sind richtige Sternstunden. Da macht es Klick im Kopf, finde ich. Aber, und es kommt tatsächlich ein Aber, vielleicht bin ich einfach zu widerspenstig. Manchmal, finde ich, ist es auch ganz praktisch, wenn man doch ganz genau weiß, dass man da ein Gerät in der Hand hat.
Motivklingel. Als Motivklingel wird ein mechanischer, elektronischer oder lebendiger Mechanismus bezeichnet, der den Fotografen mit einem akustischen Signal auf ein besonders ansprechendes Fotomotiv in seinem Sichtfeld hinweist. Die Motivklingel ist bisher noch weitestgehend ein theoretisches Konstrukt. An der praktischen Umsetzung wird gearbeitet. Der lebendige Mechanismus Motivklingel kann aus einer Begleitperson des Fotografen bestehen, die einen besonders scharfen Blick für gute Motive hat, zum Beispiel: Mama, guck mal, der Mann da im Anzug hat keine Schuhe an. Der mechanische Mechanismus Motivklingel ließe sich beispielsweise in Form von klingenden Wegplatten in Aussichtspunkten auf einem Wanderweg realisieren. Am Essener Hauptbahnhof gibt es gleich mehrere solcher klingenden Fliesen, die aber wohl weniger eine Motivklingel darstellen.
Ja, nochmal zurück zu dem Aber. Ich finde, dass es auch super interessant und spannend ist, sich auf dieses Fotos aufnehmende Ding da in den Händen wieder zu konzentrieren und sich bewusst zu machen, dass da was ist. Nochmal drüber nachzudenken, was man da eigentlich tut, warum man das tut und was eigentlich passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Und noch so ein paar andere Sachen. Mir ist das kürzlich wieder sehr klar geworden, als ich das erste Mal mein Geburtstagsgeschenk ausgeführt habe. Besagtes Geburtstagsgeschenk war eine Kodak Brownie Starlet. Und zwar war das ein Beutestück von einem unserer letzten Flohmarktstreifzüge. Wir sind da beim Stöbern, wir haben ziemlich viel Zeit beim Stöbern in einem Haufen alter und teils wirklich ziemlich erschreckend verwahrloster Kameras verbracht. Und Chris war so freundlich, die Kleine, die mich eigentlich gleich angelacht hat, die habe ich irgendwie so aus so einer Hülle gepult und fand das Design so süß. Chris war so freundlich, die für mich auszulösen und sie zum Geburtstag für mich wegzulegen. Nun liegt das kleine Ding da auf meinem Geburtstagstisch und bevor ich noch damit losziehen kann, will ich eigentlich erstmal ein paar Sachen über die wissen. Ich habe also Google angeschmissen und zuerst mal mir die Frage gestellt, von wann ist sie eigentlich? Also ich habe schon so geschätzt, so ein bisschen Plastikfeeling, ziemlich klein, super simpel. Das könnte so aus den 60er Jahren sein. Und dann habe ich nachgeschaut und festgestellt, die Kodak Brownie Starlet ist je nach Ausführung und Zielmarkt, für den sie gebaut wurde, so zwischen 1954 und 56 produziert worden. Und ja, das Ding ist eigentlich nichts weiter als eine aufgehübschte Plastikbox, die einen so normalen Durchgucksucher hat, also einen seitenrichtigen Sucher. Da ist nicht viel dran. Die hat einen Kontakt für einen Blitz und ein kleines Schieberchen unterhalb der Plastiklinse. Also Plastiklinse wohlgemerkt. Und ja, dann war es erstmal zu Ende mit dem Gedankenmachen. Ich habe gedacht, okay, ist eine Box. Box bedeutet Film rein und fotografieren gehen. Aha, Film rein. Geistiges Eselsohr mal wieder. Was für ein Film nimmt die denn? Also Klappe auf, reingeguckt. Okay, 120er Rollfilm nimmt sie nicht, dafür ist zu wenig Platz. Kleinbildfilm nimmt sie auch nicht, dafür ist zu viel Platz. Wird also 127er sogenannter Babyrollfilm sein. So ein Babyrollfilm ist 46 mm breit und unterstützt so einige Formate. Hauptsächlich wurde der entwickelt hauptsächlich, ich glaube, von Kodak auch für einige ihrer Kameras. Und beim Stöbern nach diesem Film ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es nur noch eine gute Handvoll verschiedener Filme von dem Format überhaupt gibt. Und diese gute Handvoll wird gerade mal von 3 verschiedenen Herstellern angeboten. Ich habe also das Internet bemüht und Filme bestellt, unter anderem 2 verschiedene Schwarz-Weiß-Filme. Einen Rollei 80S, das ist ein ISO 80 Film, und einen Efke mit ISO 100. Ja, und jetzt ging es also los, fotografieren, muss das Ding ja ausgeführt werden. Also mein leichtsinniger Gedanke, die Kamera ist aus den 50ern, die Filme waren damals ja nicht sonderlich empfindlich, muss also irgendwie auch mit einem Film von ISO 80 gehen, also den Rollei-Film rein und die Kamera ausgeführt an einem etwas trüben Samstag im Oktober. Ja, etwas trüb heißt wenig Licht und so ging der erste Versuch auch gleich gepflegt daneben. Nachdem ich den Film entwickelt habe, habe ich den an meine Küchenlampe gehängt, wie üblich, und gleich gesehen, die Negative sind eigentlich überwiegend durchsichtig. Mist. Zu wenig Licht. Also hatten die vielleicht früher empfindliche Filme, aber die haben die scheinbar beim Entwickeln entsprechend angeschoben. Also denen ein bisschen was Gutes getan, sodass das am Ende trotzdem rauskam. So eine Vermutung von mir. Aber vielleicht sollte ich ja noch mal einen Blick auf den kleinen Schieber werfen, den die Kamera da unter der Linse hat. Was sagt der noch gleich und was tut er überhaupt? Ja, der hatte 2 Stellungen, und zwar 13 Color und 14 Schwarz-Weiß. Und wenn man den hin und her schiebt, sieht man, oho, bei der Stellung 13 Color geht die Blende weiter auf. Klicke, ja logisch. Früher waren die Farbfilme etwas weniger empfindlich als die Schwarz-Weiß-Filme. Ergo muss da mehr Licht drauf, also muss die Blende auf. Ja, Ding Dong. Besser späte Erkenntnis als nie. Also, wenn ich die das nächste Mal ausführe, kommt A, ein empfindlicherer Film rein und B, schieße ich nur noch Bilder, wenn der Schieber auf Color steht. Gut, ISO 200 habe ich nicht. Ich habe ja eben gesagt, ich habe ISO 80 und ISO 100. Also muss ich den FG da reintun und halt beim Entwickeln dafür sorgen, dass er wie ISO 200 entwickelt wird. Also pushen. Also kommt der Film rein und am nächsten Tag, man will sowas ja nicht auf sich sitzen lassen, bin ich mit der Kamera wieder losgezogen. Petrus war mit mir. Ich hatte zumindest so für ein Stündchen, anderthalb, auch ein bisschen Sonne und goldenstes Herbstwetter. Der Schieber stand auf Color, also auf, und ich bin da mit meiner kleinen Plastikzicke mal durch Hannover gezuckelt. Eigentlich war ich ganz beruhigt, dass es diesmal schon klappen würde. Und so konnte ich mich ein bisschen auf ein paar andere Sachen konzentrieren beim Fotografieren. Zum Beispiel auf das Format.
Motivklingel. Als Motivklingel wird umgangssprachlich ein fiktives Gerät bezeichnet, das seinem Benutzer auf ein in der Nähe befindliches Motiv aufmerksam macht, welches nach Abbildung als allgemein sehr ästhetisch empfunden wird.
Ich habe ja eben schon erzählt, dass die kleine Brownie auf das 127er Rollfilmchen quadratische Negative produziert, also Negative vom Format 4x4. Und so war das halt an dem Tag, dass ich mich mal ein bisschen genauer mit dem Format Quadrat auseinandersetzen musste. Also normalerweise kommt es schon durchaus vor, dass ich hin und wieder mal meine Bilder quadratisch zurechtschneide. Aber dann habe ich vorher normalerweise im Rechteck gedacht, im Rechteck komponiert und habe dann hinterher bei der Bearbeitung des Bildes gemerkt, naja, das würde eigentlich ganz gut im Quadrat funktionieren und habe dann entsprechend den Ausschnitt festgelegt. Es ist aber was total anderes, ob man das schon bei der Aufnahme tut. Also wenn man durch den Sucher guckt und hat ein quadratisches Bildfeld, dann nimmt man doch die ganze Szene ein bisschen anders wahr. Dieses quadratische Format, das überredet einen sehr, sehr gern dazu, mittig zu komponieren. Also alles, was man sich so relativ lange über die üblichen Fotoregeln mit dem Drittel und dem goldenen Schnitt so abgewöhnt hat, das kann einem hier ganz automatisch passieren. Das Subjekt munter auf die vertikale Mittelachse, den Horizont auf die horizontale Mittelachse. Und das passiert fast ohne, dass man drüber nachdenkt, weil dieses quadratische Format, das lädt quasi zur Symmetrie ein. Und so hatte ich auf dem Fotospaziergang jetzt mal die ganz gute Gelegenheit, mir zu überlegen, wie ich denn dieses quadratische Format irgendwie am spannendsten aufteilen kann. Mir ist klar geworden, dass ich das eigentlich viel zu selten mache. Und beim Einsammeln möglichst vieler verschiedener Kompositionsansätze, also mal gucken, kann ich hier einen Bogen durchlaufen lassen, kann ich den Horizont mal ganz bewusst sehr tief oder bewusst sehr hoch legen. Also wenn man anfängt, so die verschiedenen Varianten zu sammeln, dann klingelt ganz von alleine auch mal die Motivklingel.
Motivklinge. Technisches Hilfsmittel zur automatischen Motivwahl in der Fotografie. Entweder kamera-intern oder als separates Gerät. Soll ästhetisch ansprechende Motive selbstständig erkennen und den Fotografen darauf hinweisen. Es handelt sich dabei um einen zunächst sicher scherzhaft erfundenen Begriff. Zurzeit arbeiten aber möglicherweise doch einige Hersteller an einer zumindest in Teilbereichen funktionierenden Motivklinge. Die Motivklingel ist bis dato also noch nicht ganz serienreif. Bis zum offiziellen Auslieferungstermin bitte noch selbst das Gehirn einschalten.
Und was ich mir auch noch überlegen musste, ich kannte ja doch so ein paar von diesen alten quadratischen Bildern aus den Fotoalben meiner Großeltern. Mir war eigentlich vorher schon klar, dass die Plastiklinse von der Kleinen wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz scharf sein würde. Also dass sie möglicherweise so leicht verwaschenes und ein bisschen vielleicht auch nicht ganz so kontraststarkes Bild liefern würde. Und so habe ich also schon auch beim Aufnehmen ein bisschen jetzt auf Motive aufgepasst, die vielleicht zu dieser Optik passen würden. Also ich habe jetzt nicht, abstrakte Architektur damit fotografiert, sondern habe so ein bisschen mehr landschaftliche Motive gesucht, da aber auch Details und halt so Szenen aus der Totalen zum Beispiel. Ja, und als ich wieder zu Hause war, habe ich die Bilder dann so entwickelt, als hätte ich einen ISO 200er Film in der Kamera gehabt und das bedeutet, ich habe die Entwicklungszeit entsprechend verlängert. Ja, und wie ich mir die Bilder dann wieder, wie üblich, wenn die zum Trocknen aufgehängt werden, hängen die bei mir immer in der Küche von der Lampe, habe ich gesehen, naja gut, auf einigen ist zumindest was drauf. Und auf den ersten Blick sahen die tatsächlich ein bisschen reichlich belichtet aus. Ich dachte, na Mist, ne? Also im Schatten, das sah gut aus, in der Sonne die Bilder, hättest du vielleicht den Schieber an der Stelle wieder zugemacht. Also mich überkam so der allererste leichte Frust von dem Erlebnis. Ich dachte so, dieses kleine Miststück von einer Kamera, also irgendwann muss ich der doch mal beikommen. Die Fotos hingen dann eine Zeit lang zum Trocknen und je länger die hingen, desto eher hatte ich das Gefühl, na, selbst da, wo ich denke, ich habe überbelichtet, da ist noch Zeichnung, das könnte passen. Aber so genau konnte ich mir das noch nicht angucken, weil ich noch keinen passenden Scanner hatte. Ich wollte die ja nicht in der Dunkelkammer abziehen, das ist dann mir doch ein bisschen zu lästig, weil wenn ich einmal in der Dunkelkammer verschwinde, brauche ich einen ganzen Nachmittag, um mit einem Bild wieder rauszukommen. Ergo habe ich dann darauf gewartet, dass mein neuer Scanner bei mir einzieht. Das ist dann auch passiert und habe mir dann noch, weil es für 127er Rollfilm keine vernünftigen Masken zum Scannen gibt, habe ich mir Diarämchen vom Format 4x4 bestellt. Die sind außen so groß wie normale Diarämchen und innen halt der lichte Ausschnitt quasi, der unterstützt halt dieses kleine quadratische Format. Und dann war es dann eines weiteren Wochenendes, nämlich genau eine Woche später, so weit, dass ich mir die Bilder dann tatsächlich mal anschauen konnte. Da waren jetzt halt verschiedene Sachen, die ich so vorher nicht wusste. Also erstmal hat die Belichtung funktioniert. Was hat der Film eigentlich für eine Charakteristik, dieser Efke? Wie kommt der raus? Vor allen Dingen, wie kommt der raus, wenn man den halt entsprechend pusht? Der war ja für ISO 100 gedacht. Ich habe ihn belichtet wie 200 und halt auch entsprechend entwickelt. Wie kommt das Ganze raus? Und ich war ja nun doch einigermaßen überzeugt, dass ich so ein paar Bilder überbelichtet habe. Und was ich da jetzt wieder dran gelernt habe, ist, Film ist doch deutlich elastischer, als man manchmal so denkt. Also ich habe die Bilder gescannt mit diesen Bilderrähmchen. Das tut zwar so ein bisschen weh, wenn man die Negative in Einzelteile zerschnipselt, aber man kann die ja in den Rahmen dann auch eigentlich ganz schön wegsortieren später. Die Bilder waren eigentlich alle vollkommen im grünen Bereich. Ich habe jetzt nichts groß nachjustiert in der Belichtung. Bei ein, zwei habe ich ein kleines bisschen an den Kontrasten gezupft, aber im Großen und Ganzen hatten die Bilder alle da, wo es sein musste, sowohl im Dunkeln als auch im Hellen, entsprechend Zeichnung. Und ja, die waren genauso, wie ich vermutet hatte, doch relativ weich und haben so einen fast schon gemäldeartigen Charakter geliefert. Also die Bilder, die dann von dieser Plastiklinse auf den Film gebannt wurden. Und das war ein sehr, sehr befriedigendes Ergebnis, das ich aus diesem Film, der genau 12 Bilder enthielt, eins davon war aus Versehen noch am Anfang für irgendeinen Blödsinn verschossen worden, also ich aus 11 Bildern tatsächlich so ungefähr 6 geholt habe, mit denen ich ziemlich zufrieden war, die mir eigentlich sehr, sehr gefallen haben.
Motivklinge. Highly addictive substance, usually delivered in auditory form, called episodes using wire cables attached to an iPod or MP3 player, sometimes connected directly to computer, in extreme cases. Signs of intake include open-mouthed, contemplative, even dreamy facial expressions, random outbursts like aha, ach so, na klar. Long-time listeners usually display silly grin and perform spastic actions like grabbing camera and clicking ecstatically. Family and friends are advised not to interfere. Very long-time addicts are known to refuse separation from camera equipment, sometimes insisting on sleeping with both camera and iPod nearby. Withdrawal symptoms. Dusty camera equipment. Addict gets stuck at computer constantly refreshing the URL motivklingel.de or iTunes library. Possible stalking behavior following twitter.com/nalinse refresh hourly. Desperate look of creatively blocked artist. Withdrawal sufferers often forget basic hygiene habits while waiting for their next episode.
Bis dahin so gut, so schön. Ich bin losgezogen, ich habe fotografiert und ich habe Bilder mit nach Hause gebracht, die mir gefallen haben. Aber was das Ganze für mich so wertvoll macht, war eigentlich, dass es so ein kleines, in sich abgeschlossenes Projekt war, wo ich dadurch, dass ich etwas in der Hand hatte, mit dem ich nicht vertraut war, mit dem ich so ohne weiteres eben erstmal keine gescheiten Bilder machen konnte, dadurch habe ich ein paar Dinge über Fotografie gelernt, die mir sonst möglicherweise entgangen wären. Ich habe mich mit Kamerageschichte beschäftigt, von wann ist das Ding, wann wurde es gebaut, mit welchem Film wurde es bestückt, gibt es dieses Filmformat überhaupt, gab es vielleicht auch noch viel mehr verschiedene Filmformate als die, die wir heute noch kennen. Das habe ich dann nebenbei auch noch rausgefunden, da gibt es eine ganze Internetseite, wo nur draufsteht, was es alles für abgefahrene Filmformate gegeben hat. Ich musste mich mit der Empfindlichkeit auseinandersetzen, was das vielleicht damals bedeutet hat, was es heute für mich bedeutet, wie ich mit einer gegebenen Empfindlichkeit eines Filmes irgendwie klarkomme, notfalls halt auch, wie ich es passend mache. Also in dem Sinne, ich habe das erste Mal, naja, nicht das erste Mal, aber ich habe es nicht besonders häufig gemacht, einen Film gepusht, vor allen Dingen mit einem Fabrikat, das ich vorher noch nicht kannte. Ich habe mir überlegen müssen, ich habe hier eine Kameratechnik, eine alte Kameratechnik, eine Plastiklinse, wie wähle ich denn mein Sujet, also mein Bildgegenstand so, dass er wahrscheinlich zu dieser Kamera- und Linsencharakteristik passt, also so, dass die Technik, die ich einsetze, mit dem Bildergebnis irgendwie zusammen was Stimmiges abliefert. Gleichzeitig passt die Charakteristik vom Film eigentlich dazu? Wie reagiert der Film, wenn ich den anders belichte als eigentlich geplant, wenn ich den pushe? Ich habe zum Beispiel gedacht, die Bilder wären relativ kontrastschwach und hätten vielleicht auch nur einen sehr geringen Dynamikumfang. Naja, so übel war das eigentlich gar nicht. Das war etwas kontrastiger, als ich dachte. Und was ich vor allen Dingen erkennen musste, ist, dass dieser Film tatsächlich sehr, sehr viel Zeichnung hatte in den hellen und in den dunklen Stellen und auch einigermaßen vernünftige Grauwerte. Also der Dynamikumfang war deutlich höher, als ich dachte. Und ja, am Ende habe ich noch was über Scan gelernt. Wie scannt man 127er Film? Was für Mittel muss ich da einsetzen, damit ich das auch vernünftig plan bekomme? Wie gehe ich mit meiner Scan-Software um? Und. Also ich hatte da quasi eigentlich einen ganz, ganz kleinen Anlass, Nämlich die Tatsache, dass ich eine kleine alte Kamera geschenkt bekommen habe, die noch nicht mal, ich sage jetzt mal, ein unglaublich kostbares, also wirklich in dem Sinne eine Rarität darstellt. Also die gibt es relativ häufig. Aber in diesem kleinen Etwas habe ich ein ganzes Bündel verschiedener Erkenntnisse gesammelt. Und das war jetzt auch ein Projekt, was man relativ schnell zu Ende bringen konnte. Also es hat mich jetzt 2 Wochenenden gekostet, in Anführungszeichen, inklusive des Fehlversuchs, der da drin war. Und hinterher hatte ich ein richtig gutes Gefühl und einen Haufen Motivation nebenbei. Also ich hatte was zu Ende gebracht und ausprobiert. Ich habe die Schwierigkeiten umschifft. Ich habe über verschiedene Dinge was gelernt und ich konnte hinterher sagen, so, ich weiß jetzt ungefähr, wie es geht. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich freue mich darauf, das Ganze noch ein bisschen mehr zu erkunden. Also es war eine kleine, sehr, sehr abgerundete Geschichte. Und ja, für mich wird das bedeuten, ich probiere jetzt noch mehr Filme aus in der Kamera. Ich will auch noch versuchen, diesen 80er-Film noch hinzubekommen, dass er gescheite Ergebnisse liefert. Ich will das Ganze noch mit Farbfilm probieren. Ich habe mich inzwischen schlau gemacht, wo es neben den Kreativfilm von Rollei, also den Crossbird und den Redbird, den gibt es beide für 127er-Film, habe ich mich jetzt schlau gemacht, dass ich auch in den USA noch einen einigermaßen Standard-Farbfilm, also der jetzt nicht irgendwie kreativ verfälscht oder kreativ andere Farben liefert, sondern der so ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Farbfilm ist, wo ich den bekommen kann, dass ich den vielleicht auch nochmal ausprobiere. Und so werde ich mich dem Ganzen Schritt für Schritt weiter annähern. Und ich weiß schon, wenn mir mal wieder eine andere Kamera über den Weg läuft, also ich habe das vor kurzem auch mal mit einer, in Anführungszeichen, lomografischen Kamera, mit einer Diana-Kamera gemacht, habe das erste Mal dort zum Beispiel einen Farb-Diafilm Cross entwickeln lassen, also dass der quasi als Negativfilm entwickelt wurde, habe mich da mit den Ergebnissen beschäftigt, also wie kommt dieser Film raus und wie quietschbunt ist der und passt das zu meinen Bildern und nicht. Diese Sachen geben mir unheimlich viel Spaß an der Fotografie, das ist das eine. Und immer wenn ich Spaß habe, ist logisch, kommen auch irgendwie die besseren Ergebnisse raus. Vor allen Dingen deshalb, weil ich mehr probiere, weil ich irgendwie angespornt bin, tatsächlich mich mehr mit den Medien zu befassen. Und es sind dann auch immer so Sachen, die irgendwo sich bei mir im Hinterstübchen festsetzen, in irgendeiner Ecke. Und wo ich einfach hoffe, dass ich, wenn dann das ein oder andere, was ich daraus gelernt habe oder erfahren habe, mal gebraucht wird, dass ich das dann auch wieder rausziehen kann. Aber erstmal muss es natürlich erfahren werden. Und sowas war jetzt eine sehr handfeste Art und Weise, Dinge zu erforschen, halt nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich in der Praxis mit allem, was dazugehört, mit Fehlschlägen und am Ende auch mit Erfolg. Und ja, das ist einfach nur so meine Idee gewesen zu dem Thema. Manchmal kann es extrem spannend sein, sich wieder mit etwas zu umgeben, was einem nicht vertraut ist. Das bringt einem was über das Thema Fotografie bei und das kann man früher oder später auch in seinem vertrauten Instrument bestimmt gebrauchen. Sei es eine bestimmte Optik, die man versucht wiederherzustellen oder dass man was über Belichtung gelernt hat oder über das quadratische Format in dem Fall zum Beispiel. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv nochmal damit beschäftigt, wie teile ich das quadratische Format spannend auf. Und ja, das denke ich, kann mir auch an jeder Digitalkamera oder an jeder Kleinbildfilmkamera oder an was auch immer, das kommt mir sicherlich mal wieder zu Pass. Da hat das kleine Projektchen wieder was in meine Werkzeugkiste gelegt. Und ja, das muss und natürlich keine alte Kamera sein, die man ausprobiert. Das können auch ganz andere Dinge sein. Das kann mal ein neues Objektiv sein, mit dem man rumspielt. Es kann mal eine Lichtsituation sein, in der man sonst noch nie fotografiert hat. Was ist denn euer Ich mach's mal anders? Was ist denn euer Anlass, euch mal mit etwas zu beschäftigen, was euch nicht vertraut ist? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr damit schon Erfahrung? Also ich würde mich freuen, wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt. Und ja, vielleicht können ja andere da auch den ein oder anderen interessanten Wink oder den ein oder anderen schönen Fotografieranlass mitnehmen. Also wenn ihr dazu auch eine kleine Geschichte habt, würde es mich super freuen, wenn ihr die in die Kommentare schreibt. Ihr wisst ja, www.monismotivklingel.de und da dann die Kommentare zur Folge 39.
Motivklingel, die, lateinisch Campana Motiva. Teil des visuellen Kortex im tertiären, assoziativen Serientenbereich. Bei allen Primaten angelegt, unterliegt sie jedoch starken individuellen Schwankungen der Zelldichte und damit der Leistungsfähigkeit. Ab einer gewissen unteren Zelldichteschwelle spricht man von Campana-Defectus-Syndrom. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nahezu unheilbar, gelingen heute erstaunliche Therapieerfolge durch spezielle, mit Bildmaterial ergänzte Audioprogramme. Technische Lösungen zur Unterstützung von Campana defectus Patienten erweisen sich bislang als gänzlich uneffektiv.
Bevor ich euch also jetzt eine neue Aufgabe gebe, damit ihr eure fotografischen Säfte so richtig fließen lassen könnt, bleibt mir noch eine kleine Sache nachzuliefern. Und zwar hatte ich ja bei dem letzten eisernen Fotografen Fotokina-Karten verlost. Und einer der Gewinner, nämlich der Herr Dot Matchbox, aka Rolf, ist tatsächlich auf der Fotokina gewesen und hat auch einen kleinen Erfahrungsbericht geschickt. Und den würde ich euch ganz gerne mal zukommen lassen. Er sagt, hallo Moni, da ich es nun tatsächlich dank deines Tickets auf meine erste Fotokina geschafft habe, will ich hier kurz meine Eindrücke zusammenfassen. Alles in allem ist die Fotokina ein Erlebnis, sollte man sich als Hobbyfotograf mal geben. Allerdings muss man sich darauf gefasst machen, dass man auch ständig Karikaturen des, in Anführungszeichen, Hobbyfotografen über den Weg läuft und einem dabei auch das ein oder andere Mal selbst der Spiegel vorgehalten wird. Kurz nach der Öffnung der Tore strömten gefühlt 80% der Besucher erst einmal zielgerichtet zu den Ständen von Canon oder Nikon, um sich dort entweder in die Schlangen der Teletribünen einzureihen oder einer der ersten zu sein, die die neuen Spiegelreflex-Bodies wie die 60D etc. in den Händen halten dürfen. Wem das Getümmel zu bunt wurde, der widmete sich der Dokumentation des Spektakels, sodass man sehr gut Fotos von Fotografen, fotografierenden Fotografen machen konnte. Ich bin dann mal in die Visual Gallery, also die Fotoausstellung, die im Vergleich zu den Hardware-Ständen am Mittwoch früh geradezu gespensterhaft leer war. Schön für mich, da ich allen Raum hatte, mich eine Zeit lang voll und ganz den ausgestellten Fotografien zu widmen, während der Großteil der Besucher sich bei der Hardware auf den Füßen stand. Kameras und Objektive kann man sich im Grunde ja jederzeit beim Händler anschauen und ausprobieren, während die mitunter sehr großen Abzüge der Fotokünstler dann live doch um einiges imposanter sind, als wenn man sich das Ganze nur im Netz anschaut. Besonders interessant fand ich neben den renommierten Geschichten wie den Porträts von Rakete und Co. diverse Projekte von Nachwuchsfotografen und Fotografinnen. Natürlich habe ich mir auch noch die Technikkante gegeben. Canon, Nikon, Sony, Front, Backfokus, Korrektur bei Datacolor, der Schuss auf das ca. 3x2 Meter große Testchart von Chip, Foto, Video, Digital mit der eigenen Kamera, robuste SanDisk-Speicherkarten, die mit den Füßen gedreht, mit Hämmern geschlagen und in Salzwasser getaucht werden und so weiter. Zudem gab es diverse Live-Shootings mit eingebauter Lichtformer-Werbung und das ein oder andere Model, das ordentlich ausgeleuchtet und vor passendem Hintergrund für die Besucher posierte und sich jetzt tausendfach in leichten Variationen auf den Seiten diverser Fotocommunities wiederfindet. Noch mehr, in Klammern männliche Besucher, haben aber, wie mir schien, das nackte Pearl-Versand-Modell abgelichtet, als es gerade mittels Bodypainting wieder angezogen wurde. Was macht man eigentlich zu Hause mit solchen Bildern? Der 3D-Boom war natürlich nicht zu übersehen und auch hier gab es viele Live-Demonstrationen, aber so richtig gepackt hat mich das persönlich nicht. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist der Lomo-Bereich mit den Mottos Leave the Digital Grind Behind und The Future is Analog. Der Stand konnte sich schon deutlich vom Rest absetzen, auch wenn ich persönlich eher sagen würde, The Future is neither analog nor digital, be good company. Nun gut. Es sollten ja auch nur ein paar Zeilen werden. Jetzt warte ich mal gespannt auf die Ergebnisse meines Schusses auf das Riesentestchart. Die Ergebnisse sollen demnächst per Mail kommen und sofern das Auflösungsvermögen meiner Kamera ausreicht, mache ich doch erstmal mit dem alten Equipment weiter und freue mich auf den nächsten eisernen Fotografen. Danke nochmal fürs Ticket und liebe Grüße, Rolf aka.matchbox. Ja, ich habe zu danken, nämlich für den ausführlichen Bericht von der Fotokina. Finde ich total super. Und ja, deinem Wunsch entsprechend, kommt dann hiermit auch der nächste eiserne Fotograf, an dem ihr euch ein bisschen austoben dürft. Das ist dann der 13. Ich hoffe, dass das, ich bin nicht abergläubisch, also für wen das was Unglückliches bedeutet, der lässt am besten die Finger davon. Alle anderen raus mit der Kamera und Fotos geschossen zum folgenden Thema. Erstens, eine Landschaft oder Bestandteile davon. Zweitens, wie früher, was auch immer das für euch bedeutet. Und drittens, in einem ungewöhnlichen Format. Das Ganze könnt ihr dann wie immer in die Flickr-Gruppe zu Monis Motivklingel werfen und in dem entsprechenden Diskussionsbeitrag, den ich natürlich auf der Webseite verlinken werde, posten. Vergesst nicht, das Tag anzuhängen, MMKEF13 für Monis Motivklingel, eiserner Fotograf Nummer 13, sodass ich die Bilder vielleicht auch nachher im Bündel komplett verlinken kann. So, das ist es jetzt eigentlich für heute. Ich bin durch mit all dem, was ich, ja, ich glaube so ziemlich mit all dem, was mir zur heutigen Folge eingefallen ist. Falls ihr wissen wollt, von wem welche der schönen Definitionen war, die ihr heute so zwischendurch in der Folge gehört habt, dann geht ihr nochmal zurück zur Folge 38. Da sind die entsprechenden Motivklingel-Lexikon-Einträge in den Kommentaren vermerkt. Ansonsten bleibt mir noch, euch gutes Licht zu wünschen, auch wenn November ist, und viel Spaß beim Fotografieren. Bis demnächst. Tschüss.
Dusty Camera Equipment. Addicts gets stuck. Bla bla. Nochmal. Da schneiden wir nochmal. Motivklingel. Highly addict.
Hiermit erfolgt eine Test-Bla-Bla-Bla-Bla-Aufnahme, damit die Lautsprecher entsprechend eingestellt werden kann.
Die was?
Die Lautstärke. Die Lautsprecherstärke.